One Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom One Tourism Talk. Ich freue mich über jeden und jede, die heute wieder eingeschalten hat und über jeden und jede, die das erste Mal einschalten. Mein Name ist Adi Hadžimuratović und mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Kollege, der sich sehr viel Gedanken macht über Entscheidungen im Tourismus. Wie werden sie getroffen? Was können wir planen in der Zukunft? Und er hat eine lange Geschichte aus dem Tourismus, hat aber mehr in der Hotellerie gearbeitet und hat sich heute vor allem auf die Destinationstourismus fokussiert. Und ich bin stolz, ihn heute hier bei uns zu haben, unser lieber Sven Ewerts. Sag mal, habe ich das richtig ausgesprochen, den Namen?
Du hast zumindest schon mal das D mitgesprochen, das ist schon mal nicht schlecht.
Ewerts.
Nee, Sven, weil das D geht ja natürlich auch immer flöten und Nachname ist ähnlich wie bei dir. Eigentlich ist es ganz einfach, Ewerts.
Also mein Nachnamen kennt keiner, ich bin deswegen immer der Adi.
Du bist immer der Adi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Grüß dich, hallo.
Wir zwei haben uns bewusst, wir haben uns oft gesehen, ja, aber so richtig bewusst unterhalten und so ein bisschen besser kennengelernt auf dem Castle Camp in Österreich.
Oh ja, stimmt, ja.
Und ich persönlich mag Castle Camp sehr gerne, weil es auf Augenhöhe, nicht von oben herab und lösungsorientiert gemeinsam eine ganz tolle Stimmung und sehr ergebnisorientiert funktioniert. Und ich weiß nicht, gibt dir ein Castle Camp auch so viel wie mir?
Wir sind ja hart dran, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Also Castle Camp, ich bin da vor, ich weiß es nicht, 12 Jahren irgendwann mal reingeplumpst. Kam aus der Hotellerie, habe gedacht, das Thema Touristik ist spannend. Mir hat es jemand empfohlen. Und ich war schwerst beeindruckt, weil wir erst mal über Themen gesprochen haben, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Das ganze Thema Online und was da so kommt und Internet und brauche ich noch eine Website und brauche ich nicht. Und das Verrückte war, über die Jahre hat sich dann herausgestellt, dass das, was wir vor 10 Jahren besprochen haben, heute kommt. Na? Und auch die Leute, die ich kenne, ich komme gerade vom Schneeengel, der inzwischen bei uns, Jochen Henke, der bei uns das Marketing macht, Michael Frischkorn, den du auch sehr gut kennst, von dem ich dich übrigens herzlich grüßen soll.
Ich grüße dich hiermit gemeinsam.
Genau. Hey. Das ist einfach, wie soll ich sagen, ich finde diese interaktiven Formate, wo du dich wirklich, wo ja der Auftrag ist, dass du dich austauscht, inzwischen immer besser. Also ich glaube, dass das Castle Camp als solches ist einfach eine Institution. Ob das Barcamp-Konzept, ob man das noch ein bisschen optimieren kann, ja. Speziell aufs Castle Camp besprochen, würde ich sagen, ist es für mich immer noch eines der wertvollsten Veranstaltungsformate, die ich kenne.
Ja, sehe ich genauso. Und vor allem lernen wir uns dann besser kennen und können auch besser zusammenarbeiten.
Genau.
Ja. Ich hatte dich früher immer aus der Hotellerie so wahrgenommen. Ja. Das ist der Sven aus der Hotellerie. Das war so, ich sehe ihn überall, aber er ist aus der Hotellerie. Wir sind ja eher im Destinationsgeschäft. Was nimmst du denn jetzt bei MyRate mit aus der Zeit aus der Hotellerie?
Das Ding ist ja, ich war ja eigentlich nur relativ kurz in der Hotellerie selber. Ich habe ja zwischendurch nochmal so eine Runde gedreht über das Thema Veranstaltungsagentur. Hab dann 2001 die Unternehmensberatung mit Partnern gegründet und wir haben uns wirklich so ab 2008 intensivst um das Thema Kette gekümmert. Und was nehme ich mit? Also erstens mal dieser Datenhunger, das ist das eine. Das war auch für mich die Inspiration zu MyRate, weil ich festgestellt habe, es gibt, sobald du in der Touristik unterwegs bist, überhaupt keine Zahlen, die nach vorne gucken. Also du lebst immer in der Retroperspektive. Du machst irgendwas, Marketing, tolle Aktionen und dann wartest du, was dir die Statistik sagt. Und das zweite war dieses, was in der Stadthotellerie übrigens auch unglaublich lange gedauert hat, dieser Gedanke, wie ist denn eigentlich mein richtiger Preis? Und es ist gar nicht der Preis, über den wir reden oder die Rate, über die wir immer sprechen, sondern es ist der Kaufpunkt, den es zu finden gilt. Und da habe ich tatsächlich während Corona feststellen müssen, dass weder über dieses Thema, wie kommen wir nach vorne, wie können wir in die Zukunft gucken, noch was machen wir denn jetzt an Rate, wie sieht mein Deckungsbeitrag aus, dass man darüber intensivst nachgedacht hat. So.
Spannend.
Das ist das, wo ich heute immer wieder auch verwundert bin, überrascht bin.
Wie reagieren denn die Destinationen aktuell darauf, wenn du ihnen so Zahlen zeigst, so Vorhersagen zeigst?
Wie immer, der eine Teil ist unglaublich neugierig, Wir haben regelmäßige Meetings mit Kunden von uns, die sagen, okay, wir hätten gerne eure Brille. Wir möchten gerne von euch wissen, wie ihr diese Daten bewertet. Ich gebe mal ein sehr schönes Beispiel, was uns jetzt das zweite Jahr in Folge aufgefallen ist und worauf Destinationen inzwischen wirklich aufmerksam werden, ist, wann stellen sich die Beherberger buchbar? An sich erstmal völlig banales Thema. Und es gibt so ein Due Date. Wir haben festgestellt, 3. Oktober ist ja in Deutschland ein Feiertag. Und ab dem 3. Oktober schaut man in Deutschland oder auch in Österreich, wann buchen wir denn eigentlich Ostern, Pfingsten, Teile der Sommerferien? So, und gleichzeitig haben wir festgestellt, und das machen halt Daten, dass nur ein ganz kleiner Teil, oder ganz klein ist nicht richtig, aber ein großer Teil ist nicht buchbar, sagen wir es so rum. Das heißt, ich gucke mir die gesamte Ostseeküste an, als buchender Gast, stell fest, das, was ich will, ist noch gar nicht verfügbar. Und wandere immer weiter und lande dann plötzlich in Swinemünde, Polen. Und die sind exzellent aufgestellt, das ist alles buchbar, die Preise sind top. Gar nicht billig, sondern gut. Und das sind solche Erfahrungen, die gemacht werden. Dasselbe Thema gilt für Großveranstaltungen, das Messen von Veranstaltungen. Die Adele-Konzerte in München, hat das, was ich tue im Marketing, einen Impact? Das sind solche Sachen, die an solchen Zahlen gemessen werden. Und das Interesse steigt. Also wir erleben ein völlig wahnsinniges neues Jahr. Das Interesse steigt immer mehr.
Welche Zahlen können wir denn heute überhaupt messen?
Also deshalb, was erfassen wir? Wir gucken, dass wir alle online buchbaren Beherbergungsbetriebe erfassen nach unterschiedlichen Parametern. Personenzahl, Aufenthaltsdauer etc. Und das Ganze immer 3 Jahre nach vorne. Wie das technisch funktioniert, würde ich hier zu weit führen. So, das heißt, ich habe im Grunde genommen einen Snapshot des Gesamtmarktes für eine Region, für ein Land, für ein gesamtes Land. Also wir betrachten inzwischen Gesamtösterreich, Gesamtdeutschland, Gesamtschweiz. Und kann daraus, aus dieser Datenfolge im Grunde genommen, ein Bewegungs- oder ein Entwicklungsprofil entwickeln. Das Interessante ist halt, ich bin nicht auf statistische Daten angewiesen, sodass ich sage, von heute an, 6 Wochen in der Vergangenheit, kriege ich irgendwann mal die Zahlen, wie es war, sondern ich kann nach vorne gucken. Natürlich gibt es da verschiedene Abweichungen und Deltas. Das heißt, du kannst sagen, man wird's voll. Du kannst sagen, welche Veranstaltung funktioniert in meiner Region richtig gut? Welcher Künstler funktioniert in meiner Region richtig gut oder auch nicht? Mache ich eine Veranstaltung, wo ich irren Aufwand betreibe, aber habe überhaupt keine Übernachtung? Ich kann anschauen, wann sind wie viele Leute in der Region? Also zu sagen, wann muss, ich nenne das immer so gerne, dieses touristische Ballett, wann muss das funktionieren? Wann muss der Strandkorbvermieter voll am Start sein? Wann muss die Minigolfanlage, dieses alles, was da so dazugehört, ÖPNV, die Baustellenregelung, das gesamte Ballett, alles, was so zu so einer touristischen Region dazugehört, wann müssen die am Start sein? Und wann können die auch mal durchatmen? Weil wir sehen, jetzt wird's ein bisschen ruhiger und plötzlich wird's wieder voll. Das heißt, so diese Atempausen dazwischen.
Es ist vor allem nicht mehr so vorhersehbar wie früher, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien.
Großes Thema. Ich komme gerade aus Rauris, wo mir die Beherberger erzählt haben, dass die vergangene Woche, das war dann die 2. Woche im Februar, nicht wirklich gut war.
Ah, interessant.
Diese Woche ist wieder richtig gut. Also jetzt am Sonntag ist es ja richtig losgegangen. Es hat auch frisch geschneit. Das nächste Thema, Korrelationen. Ja, also ich kriege eine Wettermeldung, es soll 1 Meter Neuschnee geben. Und dann mal zu gucken, hat das eine Auswirkung auf das Buchungsgeschehen? Weil was wir erleben, und das ist, glaube ich, das Drama, es wird immer kurzfristiger. Und dann muss ich wirklich aufgestellt sein. Und das Ziel sollte sein, dass wir wieder ein bisschen mehr in die Langfristigkeit, in die Planbarkeit kommen.
Lieber Sven, ich habe das Gefühl, dass viele Orte immer noch sehr viel in den Rückspiegel schauen. Warum sollten wir mehr nach vorne denken und wie sind die Zukunftsszenarien? Also wie können wir die Zukunftsszenarien durchspielen?
Ja, also ich glaube, dass dieses in die Rückspiegel gucken ist halt tatsächlich gewachsen. Weil wir statistisch, wissen wir alle, A, nicht alles sehen, B, sind es halt retroperspektivische Daten. Warum sollten wir mehr in die Zukunft gucken? Weil wir eine Verschiebung der Saisonzeiten erleben. Ich war vor 3 Wochen auf Sylt und dort hat die DWIF eine Befragung gezeigt, beziehungsweise Sylt hat eine Befragung gemacht. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Traumreisemonate, also die Wunschreisemonate, sich von den tatsächlichen Reisemonaten ganz leicht unterscheiden. Und zwar gehen sie immer mehr in den September, in den Oktober und sie gehen auch ein bisschen mehr nach vorne. So, das erleben wir auch. Also dieses mal zu gucken, wann wird's denn ruhiger und können wir über eine ganz gezielte Marketingmaßnahme, über ein mich neu positionieren, vielleicht, ich rede gar nicht von der Ganzjahresdestination, aber einen Monat vorne oder einen Monat hinten noch dran bekommen. Das funktioniert aber nur, wenn ich die Möglichkeit habe, nach vorne zu schauen und zu sagen, da würde es sich wirklich lohnen, mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, Strategie, Ideen, Hirnschmalz reinzustecken und auch natürlich Marketing und zu sagen, vielleicht kriegen wir noch einen weiteren Monat Saison hin.
Und ist es für dich, weil du gerade Sylt gesagt hast, ein datenbasiertes Arbeiten, dass sie durch datenbasiertes Arbeiten diese Vorhersagen dann treffen können?
Definitiv. Also ich habe ja tatsächlich 2001 angefangen, in der Beratung zu arbeiten und wir hatten von der TUI den Auftrag, uns um das Dorfhotel auf Sylt zu kümmern. 400 Schlag-mich-tot-Einheiten. Im Sommer Familienhotel, kannst du dir vorstellen, die Hölle los. Und im Winter hast du da beim Frühstück alleine gesessen. So. Und dann haben wir angefangen, Konzepte zu entwickeln und haben gesagt, wen könnte denn Sylt im Winter reizen? So, und wir hatten damals aber auch noch keine Möglichkeit, auf Daten basiert in irgendeiner Form nach vorne zu gucken. Wir haben es geschafft. Das heißt, dieser Grund, warum Sylt heute im Winter funktioniert, ist sicherlich ein Keim davon. Wenn ich das heute mache und mir anschaue, zum Beispiel, ich habe eine Destination, die vielleicht nicht mehr so 100% schneesicher ist, dann sollte ich doch jetzt schon mal hinschauen, ab wann sind denn die Monate, wo mir meine Gäste vielleicht auch gar nicht mehr glauben, dass ich so schneesicher bin. Ich weiß, das ist eine unangenehme Wahrheit. Ich meine das auch gar nicht böse. Es gibt immer wieder neue Winter. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht oder sollten wir die Möglichkeit nutzen, nach vorne zu schauen. Weil wir haben da so ein bisschen Schwarmintelligenz. Und das sind unsere Gäste. Die sehen das. Die lesen die Presse, die gucken sich die Wetterberichte an. Die Apps schlagen ihnen Dinge vor. Die machen das auch alles datenbasiert. Warum sollen wir das nicht machen?
Ja, ihr habt eigentlich, was ich so spannend finde, lange schon datenbasiert gearbeitet und diese Vorhersagen getroffen. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Und zuerst meint man, naja, ihr konntet die Vorhersagen sogar vorher schon treffen. Was verändert jetzt noch dieser Faktor künstliche Intelligenz in den Vorhersagen?
Ein klassisches LLM ist für mich persönlich jetzt erstmal keine KI. Das ist eine Aneinanderreihung von wirklich tollem Wissen und einer unwahrscheinlichen technologischen Leistung. Wahnsinn. Fangen wir anders an. Was ist das Problem der KI? Die ist völlig emotionslos. Die KI sieht Daten, wertet die aus und liefert mir Ergebnisse, die mir, wenn ich Pech habe, so mal überhaupt nicht gefallen. Ja, also wir haben das ja selber bei uns gemacht. Wir haben unsere Webseite überprüfen lassen und haben festgestellt, nee, wir sind kein Revenue-Management-Tool. Die KI sieht das aber so. Ja, es hat uns überhaupt nicht gefallen, müssen wir ändern. Dasselbe gilt aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Buchungsverhalten analysiere und sage, ist der Winter so, wie wir ihn kennen? Nehmen wir jetzt mal Dezember zum Beispiel. Wird er überhaupt noch so angenommen? Oder verändert sich das? So. Will keiner wirklich drüber sprechen? Kann ich auch total nachvollziehen, weil das natürlich eine unfassbare Arbeit ist, sowas zu verändern. Kostet irre viel Geld. Ich muss für mich, für meine Region umdenken. Und wie immer gibt's welche, die machen das ganz, ganz, ganz hervorragend, sind wahnsinnig schnell, arbeiten datenbasiert. Und dann wieder gibt's welche, die sagen, okay, die brauchen halt ein bisschen länger.
Aber ihr setzt die KI ja für euch intern ja auch ein, um Produkte besser zu machen. Es geht ja nicht darum, nur wie die Kunden suchen, sondern ihr setzt die, glaube ich, aktiv ein, um eure Produkte besser zu machen. Könntest du mir da so ein bisschen Beispiel nennen, was ihr da tut?
Also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich auf ein gekapseltes System unsere Daten trainieren. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Billionen Datensätze da jeden Tag dazukommen. Es sind wirklich absurde Mengen. Und was wir wollen, ist, dass wir sagen, frag deine Daten, frag sie und wir geben halt eine Antwort. Das heißt, ich muss nicht eine Woche mich in meinem Kämmerlein einwühlen und Excel-Tabellen hin und her wälzen, sondern wir haben fertige Modelle, die diese für mich manchmal auch unangenehmen oder auch sehr angenehmen Fragestellungen und auch Antworten sofort liefert. Und dann kann ich eben mit dieser Frage gleich dann auch hingehen und sagen, was könnte ich denn tun? Ne? Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich bin da manchmal ein bisschen fantasielos. Und dann kommt plötzlich etwas um die Ecke, wo du dir denkst, verrückt, wäre ich nie drauf gekommen. Weil es halt außerhalb aller Grenzen denkt. So. Das heißt, was macht die KI? Sie macht uns schneller und sie macht extrem neugierig. Also wir werden jetzt nicht den Datenanalysten in irgendeinem Tourismusverband ablösen und wir werden auch keine Jobs killen, sondern wir machen Menschen richtig neugierig. Also frag die KI, hol dir deine Antworten aus deinen Daten und dann lass uns gucken, was wir daraus machen.
Ja, das ist spannend. Ja? Du sprachst mal mit mir, als wir mal einen Kaffee getrunken haben, über so einen digitalen Zwilling. Da hast du so ein bisschen visionär überlegt, wie du dir das so vorstellst. Ja. Was meinst du denn damit?
Ja gut, erstmal die Frage, was ein digitaler Zwilling ist. Im Grunde genommen für mich ist das ein digitales Abbild von dem, was ich da vor mir habe. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe eine Zeit lang am Bayerischen Untermain gelebt, in Aschaffenburg. Und es gab die technische Offensive des Bayerischen Untermain oder sowas. Und da stand ich in einem Unternehmen drin, die haben Autos gecrashed. Aber eben nicht echt. Sondern die haben ein digitales Abbild eines Porsche, eines Mercedes, eines keine Ahnung. Und haben dieses Auto so lange gecrashed, bis die festgestellt haben, wo ist die Sollbruchstelle? Und haben daraufhin ein erstes echtes Modell gebaut. Sparen Millionen damit, sind unfassbar schnell und wahnsinnig effektiv. Also diese hohe Sicherheit, die wir heute in Autos haben, kommt daher. So, was ist meine Vorstellung? Meine Vorstellung ist, wir gucken auf eine Stadt wie Innsbruck. Wir gucken auf eine Ferienregion wie Zell am See. Und wir haben eine virtuelle Brille auf, wir sehen jedes Gebäude, wir sehen die Straßen, wir sehen die einzelnen Bezirke, wir sehen aber auch gleichzeitig die Lifte. Wir können in jedes dieser Gebäude, die ja Beherberger sind, reinschauen und können sagen, okay, was ist das für ein Produkt? 3-Sterne-Hotel, 4-Sterne-Hotel hat heute 3 Etagen, 4 Etagen, hat so und so viel Zimmer. Ich kann mir anschauen, wie läuft der Verkehr. Ich kann mir anschauen, wie würde sich das entwickeln, wenn wir den ganzen Standort um besondere Attraktionen erhöhen? Was würde passieren, wenn wir eine Umgehungsstraße bekommen und plötzlich der Verkehr nicht mehr durch die Stadt läuft? Oder, wenn ich so einen Standort entwickeln will, zu sagen, was würde passieren, wenn wir in die vorhandenen Immobilien investieren, um den Standard zu heben? Das ist so meine Vision. Und dafür brauchst du halt Daten. Daten ohne Ende. Und nicht nur von uns, sondern ganz, ganz viele andere Modelle, du musst das rechnen. Ob das jemals funktioniert, weiß ich nicht. Ich würde das gerne mal für ein Bundesland angehen oder für ein ganzes Land. Gibt da ganz viele Beispiele. Schleswig-Holstein, ein Beispiel?
Ja, gerne. Beispiele sind immer gut.
Schleswig-Holstein hat 2 Küsten. Nordsee, Ostsee. Wer an die Nordsee fährt, fährt in der Regel nicht an die Ostsee. Und wer an die Ostsee fährt, fährt nicht an die Nordsee. Na? So, ich habe das einmal erlebt, bin ich von Büsum nach Grömitz wieder zurückgefahren. Immer alle so gesagt, kommst von der Nordsee, kommst von der Ostsee. Egal. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt fängt der Sommer an und wir sehen, wie die Küstenlinie von den Gebäuden, die ganz vorne an der ersten Strandstraße sind, langsam voll werden. Und dann irgendwann stoppt das. Und diese unglaublich schöne Mitte Schleswig-Holsteins kommt da irgendwie nicht mit.
Zum Zuge, die bleiben leer aus.
Bleiben leer aus, ja, obwohl es da auch tolle Produkte gibt. Jetzt ist es nur so, das fühlt sich seit 50 Jahren so an. Also investiert aber auch keiner mehr. So, und da gibt es ja holsteinische Schweiz, ne? Weltklasse-Region. Wenn du da einen Investor hinschleppen musst, den musst du da wirklich hintreiben, weil da natürlich gefühlt auch keiner dran glaubt, dass sowas funktioniert. Wenn man jetzt aber Datenmodelle sich anschaut und feststellen könnte, wann läuft das voll, was müsste ich für ein Marketing machen, damit jemand sagt, oh, Küste ist eigentlich ganz nett, Nordsee ist auch ganz nett, aber ich würde trotzdem gerne mal in den See fahren, glaube ich, könnte das sogar funktionieren.
Aber ich glaube, dann brauchen eigentlich MyRate, ohne jetzt werten zu wollen, vor allem Regionen, die noch nicht so gut ausgelastet sind. Ist es die These richtig, zu sagen, die jetzt immer so super ausgelastet sind, sind eh immer voll?
Zu mir hat mal der Gründer des DPD gesagt, der Beste zu sein oder der Beste zu werden, ist richtig gut, wie bei der Formel 1, ne? Der Beste zu bleiben, ist die Schwierigkeit. Peter Hoffmann hat mir das vor, weiß ich nicht, 25 Jahren gesagt. Er hat recht. Also wir haben Early Adopter, wir haben Kunden, die, ich glaube, wir waren noch nicht ganz am Markt, da haben die zugeschlagen, weil die sofort gesagt haben, das ist genau das, worauf ich seit 20 Jahren warte.
Bart.
Ja. Und so entwickelt sich das nach und nach. Ich glaube, es gibt zum einen keinen guten oder schlechten oder langsam oder schnell, sondern jede Destination, das haben wir auch lernen müssen, hat ihre Geschwindigkeit und nicht für jeden ist unser Produkt hilfreich.
Aber für wen war es vor allem hilfreich? Ich glaube, dass die ZuhörerInnen sich total freuen, so ein bisschen, wenn du drüber reden darfst natürlich, welche Projekte so, die am besten in Erinnerung geblieben sind.
Wenn wir aus der Situation gucken, wem hat es geholfen? Büsum, Riesending, ne, mit Robert Kovitz, der uns von, das ist einer von denen, der, ich glaube, wir waren noch nicht wirklich da, da hat er schon gesagt, will ich haben, Moritz Luft. Warum macht er das? Weil er genau dieses Phänomen, was ich vorhin beschrieben habe, Beherberger machen sich nicht buchbar, ist eher so ein bisschen, da braucht er ein Werkzeug, einen Schlüssel, an den er anpacken kann. Und Robert stresst uns an dieser Stelle, herzliche Grüße. Das zweite Ding, völlig andere Dimension, ist das, was wir ja auch zusammen machen, dass wir in diesen Destination Hub von NRW unsere Daten einfließen lassen. Wir sind da ein ganz kleiner Teil der Daten. Aber wir füllen auf der einen Seite die ganzen statischen Daten der Beherbergungsbetriebe. Wir beliefern auf der anderen Seite für die gesamten Tourismusverbände, wer sie haben will, die Daten in dynamischer Form, sodass man eben diese Vorausplanung machen kann. Und ich kann dir sagen, wenn ich also speziell auch daran denke, das hätte ich mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können. Ja, und das ist auch was, da bin ich auch sau stolz drauf. Das ist wirklich cool.
Ja, vielleicht auch nochmal, auf was bist du denn eigentlich bei MyRate in der Zeit wirklich stolz?
Da gibt es für mich nur eine Antwort, mein Team. Das ist, wie soll ich sagen, du fängst was an. Ich bin jetzt seit 30 Jahren selbstständig. Ne? Ich hätte mir persönlich ohne Corona nicht vorstellen können, dass ich nochmal einen Laden aufmache. Das ist meine 5. Firma. Und du hast ein Team, mit dem du ja selber wächst. Ne? Wir haben was angefangen, was vorher noch nie jemand gemacht hat. Das heißt, wir kommen alle aus der Hotelwelt. Und es hat von vornherein 2 Jahre gedauert, bis wir uns abgewöhnt haben, immer nur von Hotels zu sprechen. Ja, und alleine so eine Entwicklung mitzumachen und dann eben von Beherbergern zu sprechen. Warum ist das so wichtig? Für uns ist Tourismus eben nicht nur 20% Hotels, sondern es ist das Gesamtfeld. Wir haben immer diese Pareto-Aufteilung, 20% Hotellerie, der Rest ist Bevölkerung, vermietende Bevölkerung. So. Und das machen die hervorragend. Ja, wir liefern heute im Sparkassen-Tourismus-Barometer mit dem Carsten Heinzorn, an dieser Stelle viele Grüße, liefern wir offiziell Daten. Ja, Ludger Westkampf, Präsident vom Ostdeutschen Sparkassenverband, ist Fan von unseren Daten. Ja, das finde ich cool. Das finde ich richtig cool.
Ich glaube,
cool.
Das wissen auch viele nicht, wie weit das eigentlich dann geht.
Das ist total verrückt. Also es wird jetzt auf der ITB, gibt es auch ein Announcement, wir fangen jetzt gerade an mit Kooperationen. Dieses Thema Sparkassen-Tourismusbarometer ist eins, da ist nicht so, dass wir da 100.000 von Euros für kriegen, wir kriegen da gar nichts für, sondern das war ein klares Ziel. Ich will da rein, ich möchte, dass wir damit auch beweisen, dass unsere Daten echte Relevanz haben. Und ich sage es nochmal, nicht für jeden. Ja, also es gibt da so ganz viele echt schöne Momente, aber vorneweg, ich kann es nur wieder sagen, das Team.
Sehr schön.
Echt Spaß.
Sehr schön. Was mich jetzt, während ich dir zuhöre, so als Frage aufgekommen ist, ob wir uns zu Österreich in Deutschland, was Vorhersage angeht, unterscheiden, also annehmen von den MyRate-Angeboten. Siehst du da einen Unterschied? Arbeiten wir da anders oder ist es für dich vergleichbar?
Na, die Österreicher haben erstmal einen riesen Vorteil. Sie zählen Betten und keine Betriebe ab 10 Betten. Also das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Das zweite Riesenthema ist, dass Österreich mit ihrer Statistikdatenbank ein unglaublich einfach zugängliches Datenmodell haben. Du fragst da an, du kannst eine API anschließen, du kannst Daten innerhalb kürzester Zeit raussaugen.
Also sind wir komplexer in Deutschland.
Das ist ein schönes Wort. Naja, und hier kriegst du halt, wenn du Pech hast, eine Excel geschickt, ne? Und zwar als PDF, nicht als Excel. So. Und dann fängst du an, dir da einen auszudenken, wie du 47 Millionen Zeilen Excel irgendwo reinkopierst. Das ist das eine Ding. Das zweite Thema ist, und da hat Frau Kalitschek mich echt gecatcht. Ich war auf dem Nordsee-Tourismustag, habe ich auch Nina getroffen. Und die sagte auf der Bühne, wir müssen im deutschen Tourismus weg von dieser Freiwilligkeit. Tourismus in Deutschland ist keine freiwillige Leistung, sondern also dieses Hobby-Dasein, was wir in der Politik ja scheinbar haben. Das ist für mich der größte Unterschied. Die Österreicher lieben das. Ja, ich war gestern bei einem großen Tourismusverband in Österreich. Mit was für einem Herzblut die da rangehen. Das machen wir auch. Aber die Politik steht halt auch voll dahinter.
Das ist,
und
glaube
das
ich,
das fehlt mir in Deutschland brutal.
Ich merke das parallel. Du kennst ja unsere Initiative One Intelligence. Ja. Wie wichtig es ist, dass wir auch in der Politik und bundeslandübergreifend zusammen reden.
Ja.
Uns unterhalten, voneinander erfahren. Und deswegen veranstalten wir auch diesen Bundesland KI Summit, weil wir wirklich vorhaben, zu erzählen, zu reden, zuzuhören. Was macht ihr? Was können wir voneinander lernen? Und ich glaube, das machen die Österreicher manchmal einen Tick gemeinsamer, als das vielleicht wir in Deutschland auch mit 16 Bundesländern. Ja, aber das kommt mir zumindest immer so vor. Ich freue mich eigentlich darauf, dass man bereit ist, im Gegensatz zu damals mit den Datenbank-Hubs, die du heute angesprochen hast, das war viel fragmentierter. Da hat man noch weniger gesprochen. Jetzt redet man ein bisschen mehr miteinander.
Wer die Möglichkeit hat, sich mal mit Frau Kalitschek auszutauschen, das war wirklich spannend. Ich sehe das so. Ich bin in den drei Welten Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Wir haben wesentlich schneller Zugang auch zu politischen Themen bekommen in Österreich. Wir sind viel, viel früher von der Ü-Werbung angetickert worden nach dem Motto, das finden wir geil, das wollen wir haben. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen mehr DNA. Ich weiß, das werden jetzt wieder viele nicht hören wollen. Man ist Castle Camp, da ist das mehr in der DNA.
Glaube ich auch. Ne? Das brauchen wir gar nicht beleidigt sein, das ist so.
Ja, genau.
So. Finde ich auch. Ja. Wenn du so ein bisschen dich trauen würdest, mit deiner langjährigen Erfahrung im Tourismus in eine Kugel reinzugucken, was so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren passiert, oder gibt's was, was du dir da wünschst, außer dem digitalen Zwilling? Welche Richtung?
Dem wird's so oder so geben. Das wird sich automatisch ergeben, glaube ich. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr digitale Kompetenz bekommen. Das heißt nicht, dass ich mir auf ein Nachtende einen tollen Agenten bauen kann, sondern dass ich verstehe, was mit Daten passiert. Und das Ding ist, ich muss das gar nicht selber können, sondern ich muss ja zeitweise einfach auch das Visier hochmachen und sagen, lass uns doch mal gucken, lass uns mal über den Tellerrand hinausschauen, was erkennen wir da? Und dann eben zu akzeptieren, dass die, nennen wir sie von mir aus AI, eben keine Rücksicht darauf nimmt, ob ich das hören will oder nicht, sondern einfach mal nur hinzuhören. Das heißt ja nicht, dass es die Wahrheit ist. Ich finde 5 Jahre sehr weit gesprungen. Das würde ich mich nicht trauen.
Ein Jahr ist schon viel.
Ein Jahr ist schon gewagt. Es ist ein gewagtes Ding.
Das gebe ich dir auch.
Ja. Ich habe mal irgendwann mit dem Reinhard Lanner zusammengesessen und dann habe ich gesagt, du, für mich ist das ähnlich wie mit dem Fluss, in den ich nicht zweimal steigen kann. Kann ich nicht zweimal dieselbe KI verwenden, weil die sich innerhalb von 10 Minuten so verändert. Das ist verrückt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich Kompetenz aufbaue, wie ich die ganzen Helferlein benutze. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt zweimal in der Woche meinen KI-Agenten von GPT über Claude, über was da alles rumsaust, ändere, weil ich glaube, der ist besser oder der. Es geht darum, sich damit zu beschäftigen und ihn einfach intensivst zu nutzen und zu stressen und kritisch zu sein. Weil natürlich flunkert sich das Ding auch gerne mal in die Tasche. Und da muss man halt aufpassen. Ich glaube, das wird aber besser werden.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wir arbeiten ja auch zusammen mit Künstlicher Intelligenz, One Intelligence. Wenn du so Destination One hörst als Agentur, was fällt dir als erstes ein?
Adi und Stefan. Und Nina de Witt.
Vielen Dank an der Stelle. Ja, du, wir haben die Zeit schon längst überzogen, aber ich fand das Gespräch bisher so spannend. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, heute unseren ZuhörerInnen auch einen Tipp mitzugeben, lieber Sven. Kriegst du einen Tipp noch für mich?
One-Experten-Tipp.
Also ich glaube tatsächlich, neugierig sein, offen sein, den Mut zu haben, Dinge einfach mal auszuprobieren und vor allen Dingen auch den Mut zu haben, Dinge zu machen, von denen man jetzt vielleicht glaubt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich kann es nur wiederholen, neugierig sein. Ich bin total neugierig. Ich gehe damit ganz vielen Leuten auf die Nerven. Das ist der eine Tipp. Der zweite Tipp ist, so lange Fragen stellen, bis ich es verstehe, also bis ihr es versteht. Auch etwas, wofür mich Leute echt hassen. Aber es hilft, Dinge zu verstehen. Also ich bin Adi und Stefan ganz fürchterlich auf die Nerven gegangen, als es um euer Thema ging, weil ich 100.000 Mal nachgefragt habe, was ist denn da jetzt eigentlich? Was ist denn das?
So.
Ja, aber das ist, also auch das, was ihr da gebaut habt, ist Weltklasse.
Vielen Dank.
Das wird wachsen, logisch. Aber vom Tipp her kann ich nur sagen, neugierig sein. Ausprobieren, machen. Ausprobieren und machen.
Vielen Dank, lieber Sven. Was ich so schön finde, dieses Zwischenmenschliche. Zurück nochmal zum touristischen Barcamps. Da freue ich mich drauf, dich wieder dort zu sehen, aber vor allem im Markt dir zu begegnen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute zu kommen.
Sehr gerne, du.
Für das Gespräch, aber euch, liebe Zuhörerinnen, ZuschauerInnen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und freue mich, wenn ihr es liked, wenn ihr es teilt und vor allem, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Liebe Grüße.
Vielen Dank. Danke dir, Adi.